Ja, ist mir eine Freude. Ich bin ein bisschen in Windböen geraten auf dem Hinweg. Das mag ich nicht so recht, wenn das Auto dann so, wenn ich das so festhalten muss. Aber ja, alles ist gut gegangen. Und wir befinden uns jetzt in der Weihnachtsreihe natürlich. Und die heißt Das Kind, das in keine Schublade passt. Und Pastor Sven hat letzten Sonntag schon begonnen mit dem ganz unreligiösen Jesus, der gar nicht in unsere religiösen Schubladen passt, die wir manchmal so haben. Und ich möchte da heute weitermachen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was er alles schon gepredigt hat oder gesagt hat. Aber ich weiß nicht, wie du dich jetzt so fühlst. Fühlst du dich schon richtig weihnachtlich? Oder fühlt sich das Leben noch ganz schön schwer an und du hast ganz viel Stress und bist irgendwie so noch gar nicht so in Weihnachtsstimmung, so dass du denkst, ich fühle mich von oben so beschenkt und ich freue mich so, ja, weiter zu schenken und ich bin zur Ruhe gekommen und alles ist friedlich, alles ist fröhlich und wenn das bei dir jetzt noch nicht ganz so der Fall ist, dass du dich so kuschelig weihnachtlich fühlst, dann bist du eigentlich Weihnachten genau richtig. Weil das Urweihnachten, das erste Weihnachten, war auch nicht so kuschelig, gemütlich und so romantisch verklärt, wie wir das oft gerne hätten. Maria war unverhofft schwanger. Allein das war schon einfach ein Schock, ja? Unverhofft schwanger zu sein, das war ein Moment, das hat ihr ganzes Leben durcheinander gewirbelt. All ihre Hoffnungen, all ihre Träume. Sie musste noch mal ganz von vorne irgendwie anfangen, von ihrem Leben neu zu träumen, ihr ganzes Leben neu umzudenken. Auch Josef. Es war einfach, ja, völlig überraschend. Das war, ja, sie hatten jetzt schon 9 Monate Zeit, vielleicht sich daran zu gewöhnen. Und dennoch, das war alles für sie, ja, Neuland. Dann waren sie heimatlos in Bethlehem, wo sie sich zählen lassen sollten. Und ja, sie waren nicht gewollt. Keiner wollte diese hochschwangere Frau haben, die kurz vor der Entbindung stand. Sie waren ungeschützt, nach der Geburt bald verfolgt. Jesus wurde ja ein Flüchtling auf der Flucht, ein Asylant in fremdem Land, in Ägypten. Und das ist das Kind, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Ein Kind, das in keine Schublade passt. Und doch, die Geburt von Jesus, die Geburt dieses Kindes, war Jahrhunderte im Voraus durch Propheten vorhergesagt worden. Dieses Kind war vom Himmel selbst gezeugt, dieses unerwartete, überraschende Baby. Und das Kind hat Namen bekommen, die kein Kind auf dieser Welt jemals hatte oder haben würde. Ein Kind, bei dessen Geburt Könige auf ihre Knie fielen, um es anzubeten. Ein Kind, bei dessen Geburt die Nacht plötzlich von Finsternis auf Helligkeit kam. Die finstere Nacht wurde plötzlich taghell, erleuchtet durch einen mächtigen Engelschor, der vom Himmel kam, um dieses Kind zu empfangen. Ein Kind, das in keine Schublade passt. Fühlst du dich auch manchmal so, als ob dein Leben in keine Schublade passt? Als ob irgendwie bei allen anderen passt alles so gut und sieht alles so genormt und gut aus und dein Leben irgendwie, das passt irgendwie gar nirgendwo rein, stopf, stopf, stopf und alles quillt wieder raus? Dann bist du bei Jesus genau richtig. Auch sein Leben hat in keine Schublade gepasst. Und wenn du dich manchmal so fühlst, als ob du Gefangener seist in einer Schublade, vielleicht in eigenen Schubladen, die du dir selber gezimmert hast und die für dich vielleicht zu klein, zu groß sind oder was auch immer, Schublade nie wieder raus geblieben, das da im Stall geboren worden ist. Er ist nicht dieses, was wir in so vielen, ja, katholischen Darstellungen sehen, die große Himmelskönigin Maria und das kleine Jesus-Baby auf dem Arm. Mich macht das manchmal richtig wütend, wenn ich sowas sehe, weil Jesus ist so nicht, sondern er ist der Herr der Herren. Er ist der König aller Könige. Er ist zur Rechten Gottes. Er sitzt auf dem Thron. Er regiert. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn einer die Macht hat, dich aus deinen Schubladen zu befreien, dann dieses Kind, das in keine Schublade gepasst hat. Amen. Genau. Und Schubladen haben ja durchaus auch was Positives, ja? Man kann da Sachen einordnen, wir können Sachen kategorieren, die helfen uns, Übersicht zu haben. Also wir haben zum Beispiel eine Bastelschublade. Wenn unsere Kinder basteln wollen, wissen sie, da finden sie den Heißkleber und Bastelpapier und so schöne Schmucksachen, die man basteln kann und so weiter. Oder da gibt es eine Tierkiste, da finden sie alle Playmobil- und Schleichtiere oder eine Menschenkiste, wo die ganzen Playmobil-Menschen drin sind, eine Autokiste und so weiter. Schubladen helfen uns, dass wir Übersicht haben. Schubladen helfen uns, Ordnung zu halten. Schubladen helfen uns, zu finden, was wir suchen. Schubladen sind auch durchaus was ganz Positives. Oder man kann da sein Tagebuch verstecken. Oder auch Kaugummis sind sicher vor großen Brüdern in einer Schublade. Aber es gibt eben auch dieses negative Schubladendenken und damit wollen wir uns ganz kurz beschäftigen. Schubladendenken ist, dass wir Vorurteile entwickelt haben und in Stereotypen denken. Und das ist ja nicht so was Positives, sondern da ersetzt dann ein Stereotyp oder ein Vorurteil das ganzheitliche Bild auf eine Person oder eben auch auf Gott und vermeidet die Sicht auf die Person, wie sie wirklich ist oder eben auch auf Gott, wie er wirklich ist oder verblendet uns. Und so Schubladendenken ist ja einfach, ne? Mensch auf, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu, Etikett drauf. So, jetzt haben wir den Menschen da schön drin. Ja, aber diese Vereinfachung macht, dass wir ganz wichtige Aspekte vielleicht einer Person oder auch von Gott eben auslassen. Und diese kategorisierten Vorstellungen von Menschen und Gott sind oft falsch, wie gesagt unvollständig und basieren nur viel, viel zu oft auf Vorurteilen und Klischees, mit denen wir Menschen Unrecht tun und mit denen wir dann auch Gott Unrecht tun und mit denen wir vielleicht Beziehungen zu Menschen gar nicht erst zulassen, beziehungsweise eine Gottesbeziehung auch nicht zulassen. Wie sieht deine imaginäre Kommode aus? Und sag nicht, dass du keine hast, denn wir alle haben die. Bei manchen ist sie ausgeprägter und bei manchen ist sie weniger ausgeprägt. Ich habe das letztens feststellen müssen bei meinen Söhnen. Die haben auch einen Menschen ganz arg in einer Schublade drin. Und das kam so. Und zwar waren wir zu Gast über Nacht bei Leuten. Und wir waren auf der oberen Etage, ist ihr Gästezimmer. Und darüber ist ein Dachboden, der nicht ausgebaut ist. Und wir haben so gefroren, ich konnte nachts gar nicht einschlafen, weil es so arg kalt dort war. Und am nächsten Tag hat eben eins unserer Kinder bemerkt, wie der Gastgeber darauf lauert, wie viel Saft er in sein Glas tut. Das hat man gefälligst mit Wasser zu vermischen und bloß nicht zu viel Saft nehmen. Und der Gastgeber ist also bei meinen Kindern ganz krass in der Schublade geizig, völlig ungastfreundlich. Da wollen sie nie wieder hingehen. Sie fühlten sich so unwillkommen. Wir haben nachts gefroren. Man konnte nicht so viel Saft nehmen, das haben die gespürt, dass da einfach so ein Blick war und der ist total in der Schublade geizig gelandet und unwillkommen. Man fühlt sich bei dem richtig unwillkommen. So, und dann kann ich sagen, ja, der ist aber auf der anderen Seite hier und da auch großzügig und nein, also der ist da in dieser Schublade drin. Das ist schwierig wahrscheinlich für den, da je wieder rauszukommen, weil unsere Kinder auch nicht bereit sind, da nochmal zu übernachten. Naja, jetzt meine Frage. Bist du dir sicher, dass du die Menschen deines Lebens in die richtigen Schubladen gesteckt hast? Stecken sie da richtig drin? Oder ist vielleicht mancher Mensch in einer komplett unpassenden Schublade? Das tut weh. Stell dir mal vor, du hast einen Menschen aufgrund einfach von Äußerlichkeiten oder aufgrund von irgendeiner Eigenschaft in einer Schublade drin und und da steckt er jetzt. Und vielleicht hat er total viele andere Facetten, aber du bist ganz blind, die kennenzulernen, weil er ja bei dir in einer bestimmten Schublade drin steckt. Und das geschieht leider immer wieder. Es geschieht auch immer wieder das, dass du vielleicht siehst, du hörst irgendwas von jemandem und merkst, aha, der steckt bei dem in der Schublade drin. Ach ja, dann nehme ich den und stecke den genau in die gleiche Schublade. Und das kann total unfair sein, weil das manchmal vielleicht auf einer bestimmten Situation oder auf einer Äußerlichkeit, auf irgendeinem einer Sache, auf einer bestimmten Sache, auf einem Missverständnis, vielleicht auch auf einem, wo jemand sich als Opfer fühlte und eigentlich gar nicht Opfer war, sondern Täter und so weiter. Das kann einfach falsch sein. Und die Bibel warnt uns vor solchem Schubladendenken, besonders aber, was Gott angeht. Die Bibel sagt uns ganz klipp und klar, dass wir Gott nicht in Schubladen zu stecken haben. Die sagt, wir sollen uns keine Schublade von Gott machen. Erinnert euch das an was? Wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Und deshalb ist Weihnachten passiert. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wenn wir Jesus anschauen, dann merken wir, Jesus ist so, so anders als die Schubladen, in die wir Gott oft reinstecken wollen. Wir können Gott nicht nehmen und in so eine IKEA-Regalschublade da stecken. Das geht einfach nicht. Jesus sprengt mit seiner Geburt allein schon so, so viele Schubladen. Und jetzt einfach nochmal die Frage, nicht nur gehören die Menschen in die Schubladen, in die du sie vielleicht gesteckt hast, sondern gehört auch Gott vielleicht gar nicht in die Schublade, in die du ihn vielleicht unbeabsichtigt, vielleicht aufgrund von schlechten Erfahrungen, die du mit Menschen gemacht hast oder mit Kirche gemacht hast, oder aufgrund von Bequemlichkeit und deiner eigenen Disziplinlosigkeit oder weil dir dein Leben so angenehmer erscheint und du so vielleicht beliebter sein kannst, gehört Gott in die Schubladen, in die du ihn gesteckt hast. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott als Mensch auf diese Erde kommt, dann wäre doch eigentlich unser erster Gedanke, das muss so pompös wie nur irgendwie möglich vor sich gehen, oder? Also königlich, hochherrschaftlich irgendwie. Ich sehe da meinen Mann, wie er unser Auto putzt von innen und außen, ums irgendwie Gott. Und dann sagt er, nee, also das Auto ist eine Katastrophe, das genügt Gott überhaupt nicht. Da muss schon ein Porsche-SUV her oder so. Aber Jesus war ja ganz anders. Er kommt überhaupt nicht glamourös mit einem himmlischen Astralkörper als blendende königliche Erscheinung, sondern, wo ist die Hebammenstudentin? Er kommt als Neugeborenes, als komplett menschliches Neugeborenes, blutig und voller Käseschmiere. Ich sag manchmal Ketchup und Mayo, so kommt Jesus auf diese Welt. In einem Stall. Und er kommt nicht in einem hochmodernen, hochtechnisierten Kreissaal, nein. Er kommt, in einem Stall zur Welt. Und Maria und Josef, dieses junge Teenie-Paar mit ihrer ersten Geburt komplett alleine, die Hebamme, die sie hatten, das waren Ochs und Esel. Krass. Ja, dieses Baby sprengt rein menschlich gesehen schon wirklich Schubladen. Und dieses Baby hat Namen, die viel zu groß sind für ein normales Menschenbaby. Und damit fing Sven Scheer ja letzte Woche schon an. Ich möchte das nochmal lesen, die Stelle aus Jesaja 9. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Ein Ziel. Was sind das für Namen? Namen viel zu groß für ein normales, kleines Menschenbaby. Und wir wollen uns heute zwei dieser Namen angucken. Der erste davon ist ewiger Vater. Ewiger Vater, ja? So Neugeborene haben auch etwas Greisenhaftes, sage ich mal. Ja? Ich nenne die gerne meine Hutzelchen, habe ich die immer genannt, weil so ganz, ganz alte Leute und Neugeborene haben so ein bisschen Ähnlichkeiten. Aber das ist mit ewiger Vater ganz sicher nicht gemeint. Im Urtext steht nicht ewiger Vater, sondern Vater der Ewigkeit. Das bedeutet so viel wie Besitzer oder Urheber der Ewigkeit. Und Vater ist normalerweise die Bezeichnung oder der Titel für die erste Person Gottes oder der Gottheit. Und hier ist es tatsächlich der Titel für Jesus Christus. Ewiger Vater, krass. Und Ewigkeit, da kommen wir ja an die Grenzen von unserem Verstand, ja? Wenn wir uns vorstellen, etwas hat einen Anfang und davor der Anfang und noch davor der Anfang und irgendwie kommen wir da an die Grenzen unseres Verstandes, weil wir können uns das nicht vorstellen, dass vor dem Anfang kein Anfang war und dann wieder, wir können es uns nicht vorstellen. Und das sagt die Bibel auch. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz hineingegeben. Jesus ist der ewige Gott, der in diesem Kind Mensch wird. Der ewige, der sich aus Dimensionen, den Dimensionen von Unendlichkeit und Ewigkeit reduziert, um wie viele Dimensionen auch immer, wissen wir nicht, um in unsere zeitlich-räumliche Welt hineinzupassen. Er passt eigentlich nicht in diese Schublade Raum und Zeit, wie wir das hier kennen. Er, der das Leben ist, der das Sein an sich ist, adelt aber seine Schöpfung Mensch, indem er selbst menschliche Gestalt annimmt. Geschehen macht sich damit viel, viel kleiner, als er eigentlich ist. Was für ein Sprengen von Schubladen und in was für eine Schublade, die so klein ist für ihn eigentlich, begibt er sich hinein. Er kommt von Ewigkeiten her. Er ist der Ewigvater aus der Unendlichkeit in Raum und Zeit in unser Heute. Er kommt aus ganz anderen Zeitdimensionen, der Ewigvater. Wir schauen uns eine andere Stelle dazu an, aus Micha 5. Da ist vorhergesagt, dass Jesus geboren würde, 700 Jahre bevor Bethlehem, bevor das Weihnachtsgeschehen stattfand. Micha 5 ab Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. So, Jesus ist mit seiner Geburt nicht geboren, sondern er ist der ewige Vater, der aus einer anderen Zeitdimension kommt. Wir lesen eine andere Stelle, eine ganz, ganz berühmte Stelle, nämlich den Johannesprolog. Johannes 1 ab Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wie krass! Er, der das Wort am Anfang war, das Wort, durch das die Welten entstanden sind, durch das die Erde entstanden ist, durch das die Planeten entstanden sind, durch das die Erde, die Sonne, der Mond entstanden sind, dass man überhaupt in Zeit messen kann hier in unserer Zeit. Dieses Wort wurde Fleisch, heißt es, wurde ein Menschenbaby. Wie krass, das Wort, durch das alles erschaffen worden ist, wird ein Neugeborenes und bekommt die Stimme eines krähenden Neugeborenen. Muss nochmal ganz neu Sprache lernen. Ist das krass? Was war sein erstes Wort? Ich finde das unglaublich. Ich finde das so ein Wunder. Weiter in Johannes 1, da spricht Johannes der Täufer, der als Wegbereiter von Jesus etwa 6 Monate vor Jesus geboren war, über Jesus aus in Johannes 1, Vers 30. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Das bedeutet, Jesus kam von den Ewigkeiten her. Er ist aus einer anderen Zeitdimension. Weil Johannes der Täufer war ja älter. Oder eine andere Stelle, Johannes 8, ab Vers 56. Das ist wieder mal so eine Diskussion zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Und wenn wir die Evangelien lesen, da sprengt Jesus auch wirklich, also ich empfehle jedem wirklich selber die Bibel zu lesen und selber die Evangelien zu lesen. Weil Jesus, wenn wir wirklich über ihn lesen, sprengt so viele Vorstellungen, die man heutzutage so von dem lieben, bunten, toleranten Jesus hat, so war Jesus irgendwie gar nicht. Jesus konnte sowas von Tacheles reden mit beispielsweise den Schriftgelehrten, mit den Religiösen. Und ja, er war total gnädig, aber er war auch sehr, sehr klar. Und diese Stelle, da ist wieder so eine krasse Diskussion mit den Schriftgelehrten, wo er vorher sehr provokant mit ihnen gesprochen hat. Und dann heißt es ab Vers 56, euer Vater Abraham freute sich auf den Tag, an dem ich kommen würde. Also auf Weihnachten, ja, sozusagen. Er hat mein Kommen gesehen und war froh darüber. Was, spotteten sie, du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus entgegnete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann wird es so richtig wichtig, richtig mächtig und richtig krass meistens. Ehe Abraham war, bin ich. Jesus, du hast dich da in der Zeit vertan. Das ist kein richtiger deutscher Satz. So können wir nicht sprechen. Da muss ein roter Strich daneben kommen. Dickrot unterstrichen. Man kann nicht sagen, ehe Abraham war, bin ich. Das ist falsch. Du verwendest hier eine falsche Zeitform. Man könnte auch sagen, lange bevor Abraham überhaupt geboren wurde, war ich da. Zornig griffen sie nach Steinen, um Jesus zu töten, aber er entkam ihnen und verließ den Tempel. Warum wollten sie auf diese Aussage hin Jesus töten? Er war schon vorher provokant mit ihnen, hat mit ihnen krass geredet, wer ihr Vater sei und so weiter. Aber er sagt, bevor Abraham war, bin ich. Und dieses bin ich, damit nimmt er sich raus zu sagen, ich bin von den Ewigkeiten her. Ich bin der ewig Vater. Ich bin der ich bin. Er benutzt den großen Namen Gottes, der weder Vergangenheit noch Gegenwart noch Zukunft kennt, der aus einer ganz anderen Zeitdimension kommt, nämlich aus der Unendlichkeit, aus der Ewigkeit her, und sagt, ehe Abraham war, bin ich. Er ist der große Ich Bin. Er nimmt damit Bezug auf die Stelle aus 2. Mose 3, Vers 14, wo Mose Gott fragt, wenn er zu den Israeliten geht, um sie zu befreien, was soll er denn den Israeliten sagen, wer ihn sendet, wer ihn schickt, was ist denn Gottes Name? Und da antwortete Gott, ich bin der ich bin, darum sage den Israeliten, ich bin hat mich zu euch gesandt. Und darum wollten sie ihn steinigen. Für sie war das größte Gotteslästerung, dass er hier diesen großen Namen Gottes hergenommen hat, um zu sagen, ich bin der Ewige. Ich bin der ich bin. Ehe Abraham war, bin ich. In Kolosser 1, Vers 15 bis 17 wird uns das nochmal gezeigt. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Was für ein krasses Sprengen von Schubladen mit der Geburt dieses so menschlich anmutenden Babys. Er ist der Urheber aller Dinge. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist es, der alles mit Atomen und Molekülen zusammenhält. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Wir haben ja unsere Zeitrechnung v.chr. Ja? Und n.chr. Wir sagen vor Christus und nach Christus. Und das ist ja eigentlich schon richtig, richtig krass, dass wir unsere Zeitrechnung auf die Geburt Jesu zurückführen. Ja? Das ist die Zeitenwende. Aber das ist eigentlich beliebig, das kann man auch wieder ändern. Ja? Das kann man auch in der Offenbarung so lesen, dass sich das vielleicht mal ändern wird, je nach Regierung. Ja? Aber Jesus sagt nicht vor Christus und nach Christus, was schon für uns groß ist, sondern er betet ein Gebet und da sagt er: Mein Vater, gib mir die Herrlichkeit, die ich hatte bei dir, bevor die Welt war. Also das wäre dann ein VW, ja, ein V, kleines V, großes W. Vor überhaupt die Welt bestand, war er. So, er kommt aus Ewigkeiten her. Und seine Geburt, sein Leben und sein Sterben sind Jahrhunderte im Voraus angekündigt. Er ist der Urheber aller Dinge. Und unsere Zeit, die nennt man auch Chronos, das ist ja fortlaufende Zeit, die wir eben, wie gesagt, messen mit Sonne, Erde und Mond und so weiter. Und die hat er einfach erschaffen für uns. Und das ist diese fortlaufende, tickende Zeit, die wir in Stunden und Minuten, in Sekunden, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden und so weiter messen können. Aber Gott selber steht außerhalb von dieser Zeit. Er selber ist lebendige Gegenwart. Er ist der Ewige. Er kennt nicht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er hat das nicht, sondern er steht außerhalb von dieser Zeitmessung von uns. Er ist das Sein an sich und er lebt in einem ewigen Jetzt. Er ist damit auch der Herr der Zeit. In Daniel 5 lesen wir das ab Vers 20. Gelobt sei der Name Gottes jetzt und in alle Ewigkeit. Gott allein gehören Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist, denn er selbst ist vom Licht umgeben. Er ist der Herr der Zeit. Er hat für uns die Zeit Chronos gemacht und er setzt Zeitpunkte fest. Das sind seine Kairos-Momente, seine Zeitmomente. Und das sehen wir auch daran, dass es heißt, als die Zeit erfüllt war, das war Gottes Zeitpunkt, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau unter dem Gesetz. Das heißt, in dieser Zeit, in dieser Ewigkeit macht er die Zeit für uns und als dort sein gewisser Zeitpunkt kam, sein Kairos, sandte er seinen Sohn. Aber er kommt nicht nur aus anderen Zeitdimensionen, sondern er kommt auch aus anderen Raumdimensionen und begibt sich hier in diesen dreidimensionalen Raum und beschränkt sich unglaublich damit. Ihr habt eben so ein Lied gesungen, das habe ich vorher noch nie gehört. Da hieß es irgendwie so, wo ich laufe, da siehst du schon vorher irgendwie so. Und das zeigt ein bisschen diese andere Dimension Gottes, diese andere Raumdimension Gottes, dass er einen anderen Blick hat. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten hier was Flaches, was Zweidimensionales, also so einfach nur was Flaches, dann würden wir in unserer Dreidimensionalität das alles sehen können, ja? Weil wir könnten alles, was flach auf dem Boden ist, können wir sehen. Und so müssen wir das uns mit Gott vorstellen, der in einer anderen Dimension lebt. Das heißt, er kann tatsächlich die Welt von oben und unten sehen, ja? Er ist, also jeden Menschen, egal ob hier in Deutschland oder antipodisch in Australien, er sieht jeden einzelnen Menschen und er durchdringt alles. Ich habe euch dafür Bibelstellen mitgebracht, zum Beispiel Psalm 139, da steht: Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder weiter in dem gleichen Psalm: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Oder in Apostelgeschichte 17, Vers 28, da steht, denn in ihm leben, weben und sind wir. Das heißt, Gott durchdringt alles, er durchdringt den ganzen Raum. Und er hat eine ganz andere Raumdimension als wir. Als Stephanus stirbt, tut er die Augen auf und sieht Gott, er sieht Jesus zu Rechten Gottes sitzen. Und das ist einfach nur verborgen, aber eigentlich überschneiden sich hier diese Dimensionen. Ja? Und im 1. Mose 16, Vers 13, da sagt Hagar, du bist der Gott, der mich sieht, und zwar immer und überall und jeden Menschen. Wenn Jesus wiederkommt, heißt es, da werden zwei auf dem Felde arbeiten, das heißt, es wird Tag sein, und zwei werden bei Nacht schlafen und liegen im Bett. Und einer wird genommen und einer wird dagelassen. Das bedeutet, es wird im selben Augenblick und jeder wird Jesus sehen, wenn er wiederkommt. Jeder Einzelne. Die Leute, die da sind, wo es Tag ist und die Leute, die da sind, wo es Nacht sein wird. Das heißt, seine Raumdimension ist komplett anders als unsere. Und in Jesus verlässt er diese Dimension, dieser unendlichen Raumdimension, dieses alles durchdringend und beschränkt sich in persona tatsächlich nur an einem Ort, an einer Stelle zu sein. Ja, er sprengt Schubladen und er möchte auch uns aus unseren Schubladen herausfischen, sage ich mal. Er lebt in einem ewigen Jetzt, er ist überall und er möchte, dass wir auch in seiner lebendigen Gegenwart leben. Und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt unsere Uhr vergessen dürfen oder unseren Kalender vergessen dürfen, ja? Ist ja normal, dass ich um 1 Uhr an der Schule stehe von meiner Hummel und sie abhole, ja? Und auch nicht um 1.30 Uhr, ja? Weil ich in Gottes Zeit lebe und das Gestern ist heute und das Heute ist gestern und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Naja, dann ist die halbe Stunde mal, also völlig belanglos, ja? Nein, das ist so nicht. Wir sind schon noch an unsere Uhr und an unsere Zeiten gebunden, an unseren Kalender. Aber wir dürfen mit einem Ewigkeitscharakter leben, in einem, dass uns das hier und jetzt und heute nicht ganz so gefangen hält, dass wir da nicht wie in einer Schublade drin sind. Er möchte dich aus deiner Schublade zeitlich holen und an seiner durchbohrten Hand in seine Zeit ewiglich schon im Jetzt und Hier führen. Und dass wir in all unserem Sorgen, in all unserem Stress, Bruder Bischof meinte das eben so, ja, dass wir da sagen können, mir ist wohl in dem Herrn. Warum? Weil wir an seine Dimension der Ewigkeit angeschlossen sind und weil wir in unserem Sorgen den Blick nicht auf das Zeitliche, sondern auf den Ewigen, auf das Ewige richten. In Korinther 4, Vers 18 steht, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und Gott möchte uns dieses ewige Leben schon hier schenken. Er möchte, dass wir so wie in der Stiftshütte, wenn man auf dem Boden gesehen hat, da hat man nur Erde gesehen. Aber wenn man den Blick nach oben gerichtet hat, hat man alles Gold gesehen, alles war geheiligt. Und er möchte, dass wir unseren Blick von dem Hier und Jetzt wegrichten auf ihn, den Ewigen. Und uns damit herausheben aus unserem Hier, Jetzt und Hier und aus dieser Schublade, die uns so oft gefangen hält, von unseren Sorgen um das tägliche Brot. Er möchte, dass wir das, was wir tun, unsere ganzen To-Dos, die uns oft so gefangen halten, wenn wir das mit Ewigkeitscharakter tun, wenn wir sagen, und alles, was ich mache, das mache ich für dich, Herr Jesus, das mache ich, um dir Ehre zu bereiten, dann werden wir aus diesem zeitlichen enthoben und werden in das Ewige, in seine Zeit getan. Ja, er, der Herr über Zeiten, der in einem ewigen Jetzt lebt, möchte dich auch aus dieser Schublade Vergangenheit zum Beispiel befreien. Manche Leute kleben so arg an der Vergangenheit und halten so sehr daran fest. Und zwar, das kann was ganz Positives sein, dass es einfach total schön war, was vorher war und dass jetzt vielleicht ein geliebter Mensch gestorben ist oder du eine Scheidung hinter dir hast oder was auch immer passiert ist und du hängst so sehr an der Vergangenheit. Und Gott möchte nicht, dass du in dieser Schublade gefangen bist. Früher war doch alles besser. Früher war doch alles schöner. Sondern er möchte dich in sein Jetzt mit hineinführen. Er möchte, dass du jetzt dankbar bist. Dass du jetzt den Blick auf das Schöne hast. Selbst Wunder, sagt er, sollen wir vergessen. Wir sollen dem nicht nachhängen wehmütig. Das steht in Jesaja 43. Da steht, hängt nicht wehmütig an dem, was war, sondern ich möchte Neues schaffen. Erkennt ihr es denn nicht? Erkennst du es denn nicht? Und es ist so wichtig, dass wir auch die schöne Vergangenheit zurücklassen und sagen, okay, Gott möchte, dass wir im Hier und Jetzt und Heute leben und dass wir nicht so wehmütig an der Vergangenheit hängen und nicht so daran kleben und sagen, da war alles so schön und da war alles so gut und da hat der Herr so herrlich gewirkt, sondern dass wir sagen, Herr, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und du wirkst heute und du wirst ein Neues schaffen und wir möchten mit dir in das Neue gehen, wir möchten dabei sein. Das ist so wichtig. Er lebt in einer ewigen Dimension und er möchte, dass du auch in seinem ewigen Jetzt lebst. Es kann auch sein, dass du die Vergangenheit, dass sie an dir klebt wie eine ganz schlimme Last, weil du schlimme Dinge erlebt hast, weil du einfach Verletzungen hast, die traumatisch waren, die dich tief geprägt haben oder wo Menschen dich in Schubladen kategorisiert haben, in die du eigentlich gar nicht reingehörst. Und das tat so weh oder tut so weh. Und Gott sagt, lass es los, lass es los. Es ist egal, was die Menschen über dich denken. Es ist egal, was passiert ist. Ich möchte dich heilen. Ich möchte dir Befreiung schenken. Und ich möchte, dass du die Vergangenheit loslässt. Vielleicht hast du selber Mist gebaut in der Vergangenheit. Und Gott sagt, und ich bin dafür gestorben. Mein Blut ist dafür geflossen. Ich mache dich rein wie den Schnee. Mein Sohn hat mir letztens noch gesagt, wo ich mal früher im Kindergottesdienst, ich habe lauter weiße Sachen geholt und sie dann mit weißem Schnee verglichen. Es war Winter. Und er meinte, boah, die Milch, wo man normalerweise denkt, die ist so weiß, die sah so gelb aus gegen den Schnee. Und wenn Jesus dich reinigt von deiner Vergangenheit, egal was du gemacht hast, dann wirst du reiner, weißer sein als der frischeste Schnee. Schnee hat so eine Weisheit, also so eine Reinheit von Weiß, dass das unglaublich ist. Und Jesus sagt, er macht dich noch weißer. Das heißt, du darfst deine Vergangenheit loslassen. Für ihn bist du komplett rein, heilig, weiß, weiß gewaschen, weißer als der Schnee. Lass die Vergangenheit los. Und ja, einfach wenn sie dich belastet, wenn da Dinge sind, die dir angetan worden sind, dann versuch zu vergeben. Der Sven Scher hat wirklich eine sehr, sehr gute Predigt gehalten über gesunde Vergebung, hat er bestimmt hier auch gehalten. Oder also wer mit der Vergangenheit Probleme hat, das heißt nicht, dass du alle Leute zulassen musst im Hier und Jetzt und Heute. Ich finde, er hat das sehr, sehr gut ausgedrückt, sondern einfach diesen Rucksack dieser Vergangenheit, das dürfen wir bei Gott abladen. Und ja, ich habe so einen Satz mitgebracht, wenn wir es schaffen, gestern weniger an heute zu denken, kann morgen ein schönes Jetzt werden. Wenn wir es schaffen, gestern weniger an heute zu denken, kann morgen ein schönes Jetzt werden. Also wirklich das Jetzt leben und nicht so auch diese Zukunftssorgen zu haben, ja? Diese, was wird morgen sein? Was wird die Zukunft bringen? Sondern, dass wir einfach im Hier und Jetzt und Heute leben und das Gute vom Moment sehen und das Gute mitnehmen. Und Gott macht uns so viele Geschenke im Hier und Jetzt und Heute. Und ich habe mir so einen Spruch im Moment, den liebe ich gerade so, das heißt, jeder glückliche Moment verdient Dankbarkeit. Manchmal ist das Leben so turbulent, manchmal ist es wirklich so herausfordernd, manchmal ist es so, dass es dich so niederdrücken kann, dass es vielleicht nicht ein ganzer schöner Tag sein kann oder eine ganze schöne Woche, weil da einfach sehr viele herausfordernde Momente sind. Aber vielleicht gibt es glückliche Momente und dieser glückliche Moment, diese glücklichen Momente, die verdienen unsere Dankbarkeit. Und ja, einfach von diesen auch leben und die fokussieren, zu sagen, boah, das war so schön, als ich da auf dem Sofa saß mit meinen drei Kleinen und wir haben da den Film geguckt und haben zusammen gekuschelt, das war so geborgen. Oder als ich mit meinem Mann letztens so gelacht habe und wir uns gekitzelt haben und das war so schön irgendwie. Und einfach diese Momente bewahren in unserem Herzen, dass wir nicht sagen, oh, das Leben ist so schwer, sondern dass wir sagen, hey, es gibt so viele glückliche Momente und für die, die verdienen unsere Dankbarkeit. Ja. Wir können auch zu sehr in der Zukunft leben und Gott einfach gar nicht unser Jetzt und Hier und Heute geben. Da möchte jemand Jesus nachfolgen. In Matthäus 8 können wir das lesen. Und dann sagt Jesus, ja, dann komm und folg mir nach. Und dann sagt er, aber erlaube mir bitte, dass ich zuvor noch meinen Vater beerdige. Und Jesus antwortet ihm darauf, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Und ich finde das sehr, sehr krass, weil ja, es geht ja da um Familie und familiäre Bindungen und familiäre Wichtigkeiten und so. Und wir nehmen ja Familie jetzt nicht auf die leichte Schulter, sondern Familie ist ja auch in Gottes Augen was ganz Wichtiges und Wertvolles. Und er sagt ja, wenn wir unseren Ängsten nicht gut, die nicht gut versorgen, sind wir schlimmer als die Heiden und so weiter an einer anderen Stelle. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieser Mann nicht bereit war, ihm jetzt nachzufolgen, ihm sein Heute zu geben. Und dass er vielleicht gesagt hat, ja, das ist mir doch noch wichtiger. Oder ja, wenn dann die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Ja, wenn dann mal meine Wohnung schön ist. Ja, wenn dann und so weiter. Oder wenn ich mich besser fühle. Und er war nicht bereit, Gott sein Heute zu geben. Und Jesus, der kann mit solchen Menschen nichts anfangen. Er sagt, die sind dann für mich tot. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und dieser Mann sagt ja, erlaube mir. Und Gott erlaubt es uns natürlich. Gott erlaubt ja alles. Er hat uns unseren freien Willen gegeben und er erlaubt uns auch, lebendig tot zu sein und nur fürs Irdische zu leben. Aber damit sind wir halt für die Nachfolge unbrauchbar. Und wir singen dieses Lied auch in Schmerz und auch in Tränen, werde ich deinen Namen ehren. Du bist gut und wirst es immer sein. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir Gott auch unser Dennoch geben. Dass wir sagen, egal wie es mir geht, auch wenn ich gerade schwanger bin, ich kann doch trotzdem Kindergottesdienst weitermachen, gell, Nani? Du hast es auch mit kleinen Kindern gemacht und hast Gott immer wieder dein Dennoch gegeben. Genau. Und da erleben wir Wunder. Ich weiß noch, meine Zungensprache bekam ich in einem Moment, wo alle gesagt haben, jetzt singst du nicht. Das kannst du nicht bringen, dir geht's viel zu schlecht. Und ich habe gesagt, ich gebe Gott mein Dennoch und ich gehe trotzdem mit dem Chor auf die Bühne. Und genau in dem Augenblick habe ich dann endlich die Zungensprache bekommen, um die ich so lange gebetet hatte. Ja, hab nicht solche Zukunftsängste. Furcht lähmt uns, Angst lässt uns fliehen oder ganz steif werden und einfrieren. Aber Gott möchte dir seine lebendige Gegenwart schenken und er möchte diese Zukunftsängste, er möchte dich aus dieser Schublade herausholen und er möchte dir zusprechen, ich bin doch Jahwe Jireh, ich bin dein Versorger. Und mit der Geburt Jesu nimmt Gott uns mit hinein in seine Dimensionen und er möchte uns ein ewiges Jetzt schenken voller Frieden, Freude und Zuversicht, dass wir sprechen können, mir ist wohl in dem Herrn, ob auch Stürme drohen von fern. Und er möchte uns immer wieder in unserer Kronos-Zeit seine Kairos-Momente schenken, seine Momente, wo die Ewigkeit unser Jetzt berührt, wo der Himmel die Erde berührt. Und eine Geschichte davon zum Beispiel kann ich euch erzählen. Und zwar hat die Mai ein altes Ehepaar im Park getroffen und der Mann saß in so einem Rolldings. Und ihm sind die Tränen so über die Backen gelaufen und das hat Mais Herz so angerührt. Und sie hat gesagt, was ist los mit dir? Hast du Schmerzen? Bist du traurig? Und er hat gesagt, nein, sondern das ist nur die Kälte, die mir so in die Augen sticht, deshalb Tränen meine Augen so. Und dann kamen sie aber ins Gespräch und Mai hat dann ihm von Jesus erzählt und hat ihn in die Gemeinde eingeladen. Und sie sind sich ein paar Mal begegnet und da ist eine richtige Freundschaft draus entstanden mit der Frau auch, die haben einen Hund. Und eines Tages sah, also Mai sah die dann länger nicht mehr und dann irgendwann hat sie nur noch die Frau mit dem Hund gesehen. Und die Frau hat ihr dann erzählt, dass ihr Mann gestorben ist. Und sie hat ihr erzählt, wie der gestorben ist. Und zwar hat er auf dem Totenbett, auf dem Sterbebett, hat er plötzlich angefangen, ganz, ganz zu lächeln. Und die Frau hat ihn gefragt, warum lächelst du denn so glücklich? Und dann hat er gesagt, ich muss an das kleine Mädchen aus dem Park denken gerade. Und offensichtlich hat die Mai ihm Ewigkeit gebracht, sodass er im Tod wusste, da wartet jemand auf ihn, da wartet Jesus auf ihn. Und dieser Kairos-Moment, den hat sie ihm gebracht in seine Zeit. Und wir dürfen Menschen Gott bringen. Wir dürfen ihn jetzt auch zur Weihnachtszeit, ladet noch mit den Weihnachtsflyern ein, ladet Menschen zum Weihnachtsgottesdienst ein. Sie brauchen den Ewigen. Wir brauchen den Ewigen. Und seine Gegenwart ist mit Jesus frei zugänglich zu jeder Zeit und für jeden geworden. Maria und Josef sollten Jesus Immanuel nennen. In Jesaja 7, Vers 14, da steht, jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Und das wird nochmal wiederholt in Matthäus 1, Vers 23. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Gott ist mit uns. Er will unsere Anbetung in jedem Augenblick. Er möchte, dass wir in seiner Gegenwart leben. Und er nimmt uns mit hinein und sprengt unsere Schubladen von unseren zeitlich-räumlichen Dimensionen. Das lesen wir in Epheser 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das sind mehr Dimensionen als unsere drei Dimension, Länge, Breite, Höhe. Da ist mindestens noch die Tiefe dabei und die Fülle Gottes ist dabei. Das ist die Dimension seiner Liebe, in der wir leben dürfen. In seinem ewigen Jetzt voller Liebe, Frieden, Freude, Zuversicht bedeutet Leben in anderen Dimensionen. In anderen Dimensionen der Freude, in ewiger Freude, die die Ewigkeit schon geschenkt bekommen hat. Und ihn wirklich jeden Augenblick anzubeten und sich in Jesu Liebe zu verlieren, sich festmachen an seiner ewigen Liebe und so auch seine Liebe für die Menschen um uns herum zu haben. Und ich ende mit Galater 6, Vers 9. Da ist seine Zeit auch gesagt. Und ich möchte euch das als Segen und als Ermutigung zusprechen. Vielleicht bist du müde geworden. Vielleicht fällt es dir manchmal schwer zu sagen, okay, ich folge ihm nach und zwar jetzt, egal wie es mir geht, egal was jetzt ansteht. Da möchte ich dich mit Galater 6, Vers 9 noch ermutigen. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Amen.